Heute geht's los mit einem Dialog aus Sieben Zwerge Männer allein im Wald zwischen Bubi und Chaco.
Halt!
Was ist denn noch?
Gar nichts.
Ist ja interessant. Also Leute, vorwärts!
Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä?
Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt eine neue Folge von Hä? Mit dabei sind natürlich wie immer ich, Bianca, und mir gegenüber Svenja.
Hallo.
Heute wollen wir endlich, wir sind irgendwie ziemlich spät dran, das neue Buch von Cornelia Funke besprechen, den vierten Teil der Tintenwelt-Trilogie, Quadrologie. Die Farbe der Rache heißt das auf jeden Fall. Und wir haben es diese Woche für euch gelesen. Und hier kommt nun unser Geschwafel dazu. Wie immer ein kleiner Hinweis, wenn euch die Folge gefällt, lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und folgt dem Podcast auf jeden Fall da, wo ihr ihn hört. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr auf Instagram und TikTok mal vorbeischaut und uns da auch folgt und ein kleines Like zum Post da lasst und vielleicht auch kommentiert, was ihr so von der Folge und von dem Buch haltet. Aber jetzt lasst uns gleich reinstarten. Erstmal, wie immer, mit unserer wundervollen Zusammenfassung.
Am Ende von Tintentod ist Orpheus ja in den Norden abgehauen und dort war er jetzt 5 Jahre lang und musste in Armut leben. Er hatte nur einen Diener, den er schlecht bezahlt hat. Und er hat sich die ganze Zeit ausgemalt, wie er sich an Staubfinger und allen anderen rächen kann. Dafür, dass Staubfinger, der erst schon seit klein an sein bester Freund eigentlich war, Orpheus verraten hat. Und nichts von der Freundschaft wusste, aber gut.
Und eines glücklichen Tages erfährt Orpheus, dass es im Wald draußen die Schattenleserin gibt. Das ist eine böse Hexe und natürlich macht er sich auf zu ihr, um Rache an Staubfinger üben zu können. Sie arbeiten einen Plan aus, nämlich, dass Balbulus, der in Ombra der Illustrator von Violante ist, alle Helden als kleine graue Bildchen in das Buch malt und damit alle in dem Buch verschwunden sind und irgendwann sterben. Staubfinger soll zu ihm nach Gronico in die Stadt kommen und dort will er ihn dann höchstpersönlich in das Buch malen.
Doch bei dem Plan ist eine Kleinigkeit schiefgegangen und zwar wurde der schwarze Prinz nicht so ganz detailgetreu getroffen und deshalb ist er nicht mit verschwunden. Alle anderen dafür schon. Staubfinger macht sich natürlich direkt auf den Weg. Der schwarze Prinz möchte eigentlich, dass sie zusammengehen, aber Staubfinger zieht alleine los und Rinaldi, ein Diener von Orpheus, der gerade mit dem grauen Buch von Balbulus auf dem Weg zurück zu Orpheus ist, schnappt sich Staubfinger auf dem Weg zu Orpheus, damit er ihn höchstpersönlich dort abliefern kann.
Orpheus ist sehr sauer auf Rinaldi, als er erfährt, dass er Staubfinger mitgenommen hat, denn in dem grauen Buch steht, dass Staubfinger freiwillig zu Orpheus kommt. Denn Staubfinger soll ja nach wie vor glauben, dass Orpheus ihn hergelesen hat, dass die Worte die Macht haben. Denn eigentlich hat Orpheus seine Gabe verloren, weil er sie zu oft für seine eigenen Zwecke eingesetzt hat. Nun weiß Staubfinger natürlich auch, dass es eher an den Bildern liegen muss.
Orpheus sperrt Staubfinger ein und versucht natürlich trotzdem den Plan umzusetzen. Und Eisenglanz, sein Glasmann, soll Staubfinger jetzt in dem grauen Buch, wo Staubfinger bunt gemalt wurde, mit der grauen Farbe übermalen. Aber das klappt nicht so 100%. Denn die Farben vermischen sich und Staubfinger wird zwar grau, aber er verschwindet nicht in dem Buch. Er bleibt in der Tintenwelt.
Aber es geht ihm sehr schlecht. Orpheus wirft ihn wieder in seinen Kerker. Gott sei Dank sind mittlerweile auch der schwarze Prinz, Baptista, Jehan, der Stiefsohn von Staubfinger, und Lilia in Gronico aufgetaucht, um Staubfinger zu retten. Und Jehan kundschaftet mal Orpheus Haus aus. Kurz darauf gelingt es ihnen auch, Staubfinger zu befreien.
Und Orpheus rennt bei der Aktion wieder zur Schattenleserin, denn er möchte sich verteidigen können gegen die ganze Truppe. Und so kriegt er einen Doppling von sich selbst. Ein Wesen, das genauso aussieht wie er, nur 20-mal stärker ist und 10-mal böser und keine Moralvorstellungen besitzt. Außerdem hat Orpheus immer noch das graue Buch und Staubfinger möchte ja die Leute aus dem grauen Buch wieder rausbekommen und braucht dafür das Buch. Also macht sich Jehan ein weiteres Mal auf den Weg zu Orpheus.
Sie schaffen es, Orpheus gefangen zu nehmen, haben in der Zwischenzeit auch Schattenleserin umgebracht, Gott sei Dank. Und unsere Helden kämpfen jetzt gegen den Doppelgänger von Orpheus und, ja, wie gesagt, haben Orpheus gefangen genommen.
Außerdem hatte Orpheus von der Schattenleserin eine Feder. Und diese Feder kann die Wahrheit schreiben. Und Lilia redet mit dieser Feder und bringt sie dazu, dass sie einen Text an die Wand schreibt, den Orpheus dann laut vorlesen muss. Und dies ist die Geschichte von Orpheus selbst. Und damit liest sich Orpheus zurück in seine Welt.
Ein Problem weniger. Was aber noch ein Problem ist, das graue Buch. Unsere ganzen Helden sind immer noch darin gefangen. Aber eine ehemalige Gefangene von Orpheus, Ayesha, singt den Bildern im Buch Lieder vor und damit kommt die Farbe zurück. Und am nächsten Tag sind alle wieder in der Tintenwelt vorhanden.
Yay! Und am Ende gibt es auch noch ein Happy End für das Buch. Denn Mo bindet es neu und fügt weitere Seiten hinein und lässt Maggie das Ende der Geschichte schreiben.
Wir haben jetzt gar nicht erwähnt, wer eigentlich da so in dem Buch drin war. Egal.
Alle wichtigen quasi.
Ja, also Mo, Maggie, Reza,
Elinor, Darius,
Fenolio, Farid.
Und Dante und Doria hat's auch mit reingezogen.
Ja, genau.
Und Roxanne und Brianna. Brianna?
Genau. Ja. Okay. Na, das war's doch. Wie hat's dir gefallen?
Ha. Also, es ist wie die anderen Teile halt. Es zieht sich so durch, dass es so extrem düster wird. Und also nicht ganz so extrem wie Tintenblut und Tintentod, dass es so extrem aussichtslos ist. Aber es ist natürlich erstmal alles schlecht. Allen geht's irgendwie blöd. Alle reden nicht so richtig miteinander, haben eher Geheimnisse voreinander. Aber ich fand's dann am Ende richtig cool, wo Lilia dann auf einmal ihre Kraft so zeigt und alle, also die das irgendwie auf Anhieb direkt schaffen, alle zu besiegen. Dann war's wieder cool.
Okay. Ja, ich fand das irgendwie besser als die ersten drei Teile, weil es erstens mal kompakter war.
Ja, ja.
Also schon von der Seitenanzahl her. Und es hatte irgendwie mehr so einen roten Faden. Also am Anfang ist passiert was, ja, die Helden sind alle weg. Okay, jetzt ist klar, wir müssen irgendwie die alle retten und müssen irgendeinen Weg finden, die da wieder rauszubekommen, wo es aber heißt, aus dem grauen Buch kann man niemanden mehr rausbekommen. Also irgendwie war für mich dieser rote Faden da und das war irgendwie einfacher für mich, dem Ganzen zu folgen. Und es war so eher so dieses mit dem Spannungsbogen und so, irgendwie war das irgendwie besser gemacht. Weil ich gerade bei Tintentod so das Gefühl hatte, ja, die versuchen jetzt das, dann verläuft das wieder im Sand, dann versuchen sie was anderes, es verläuft auch wieder im Sand. Und du denkst dir irgendwann als Leser, hä, auf was will sie denn hinaus? Was ist denn jetzt die Lösung von der Geschichte, ne? Und das war jetzt halt hier eben nicht so. Was mir aber gefehlt hat, war ja irgendwie, dass die eine andere Lösung dafür finden, wie sie die Leute aus dem grauen Buch rausbekommen.
Ja, das war ja dann
jetzt halt
eher
so random.
Ja,
so,
genau.
So Bonus, dass es noch irgendwie geklappt hat, ne?
Die hatten eigentlich gar keine Ahnung und dann so, ach ja, so geht's. Aber Glück gehabt.
Ja, genau, so, also durch Zufall so, ja. Das fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten hat's mir sehr gut gefallen.
Ja.
Und ich fand ja das auch cool, dass halt Staubfinger und der Schwarze Prinz so im Vordergrund standen, weil die irgendwie, ach ich weiß nicht, die sind irgendwie so sanft, so von ihrem Charakter her. Und das hatte ich irgendwie bei Maggie und Mo und so, hatte ich das irgendwie nie so. Die waren immer so verzweifelter oder so, weiß nicht.
Das stimmt, ja, das stimmt. Wobei Staubfinger so ein bisschen, nicht verbittert, aber irgendwie so in sich zurückgezogen ist durch alles, was er erlebt hat und sich nicht so richtig öffnet vor seinen Freunden. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also es ist ja auch immer wieder so drinnen, dass die Leute mit sich selber irgendwie reden in Gedanken. Und ja, Staubfinger hat sich dann auch immer so selber fertig gemacht, so dass er jetzt seinen Freunden da nichts erzählt hat von den Büchern und alles. Das fand ich immer ein bisschen anstrengend dann zu lesen, dieses, wie die sich selber fertig machen.
Aber Staubfinger hat ja jetzt seinen Freunden das erzählt.
Ja.
Also er hat ja jetzt irgendwie auch dazugelernt und das für sich irgendwie so beschlossen, dass er denen halt das erzählt und hat dann auch gemerkt, okay, die glauben mir das auch und so, ne? Weil das war ja auch seine Angst, die er hatte, dass es ihm keiner glaubt. Und von dem her glaube ich jetzt schon, dass auch nach dem Buch sozusagen Staubfinger da halt offener mit seiner Vorgeschichte umgeht. Vor allem, weil er ja auch so viele Leute um sich hat, die das Gleiche erlebt haben und die seine Geschichte bestätigen können.
Ja.
Ja. Aber ja, ist auch, ich fand es auch schade, dass er das halt die ganze Zeit anscheinend nie erzählt hat. Aber ich finde es cool, dass die Autorin es untergebracht hat, dass er das jetzt erzählt.
Ja, 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 ja. Und ich finde auch Lilia richtig cool. Und dass sie so diese grüne Magie hat, beziehungsweise, dass ihr die Natur einfach irgendwie so zuhört und sie mit der Natur reden kann.
Ja, das finde ich auch ganz cool. Vor allem, weil irgendwie die Kämpfe wären halt so aussichtslos gewesen, wenn du nicht Lilia dabei gehabt hättest, die das so hätte regeln können, ja. Genau. Ja, und generell finde ich halt cool, dass wir irgendwie mehr erfahren über die Figuren. Das hat mir immer in den ersten drei Teilen so gefehlt. Ja, zum Beispiel, dass man von Staubfinger und dem Schwarzen Prinzen zum Beispiel gar nicht die Namen weiß.
Ja.
Und auch irgendwie zu Orpheus hat man einfach mehr Hintergrund, dadurch, dass er ja dann auch in seine alte Welt zurückgelesen wird. Das fand ich irgendwie ganz gut. Also ich brauche das irgendwie, dass ich da ein bisschen mehr Hintergrund habe zu den Figuren, glaube ich.
Ja, das hat mir schon auch getaugt. Ich fand es so ein bisschen komisch, dass der Schwarze Prinz und Staubfinger auf einmal Namen hatten und die sich auf einmal anscheinend auch damit anreden und dann auf einmal auch andere Leute sie mit ihren echten Namen anreden und niemand mal so gefragt hat, ja, wie heißt du eigentlich? Oder also irgendwie wussten das schon alle, nur kam es vorher nie vor.
Naja, ich weiß nicht, es sind ja 5 Jahre vergangen, vielleicht haben sie es ja da so eingeführt. Und ich weiß auch nicht, ob in den ersten 3 Büchern das so war, dass Staubfinger und der Schwarze Prinz sich oft unterhalten haben in dem Buch, also dass wir es mitgekriegt haben, dass wir wissen, wie sie sich gegenseitig genannt haben.
Ja, vielleicht haben wir es auch einfach nicht mitgekriegt, das stimmt schon.
Ja, es ist auf jeden Fall auch eine Stelle drin, wo Staubfinger ihn den Prinzen nennt. Also ich denke, es ist vielleicht eher, wenn die zwei alleine sind oder so, dass sie sich halt bei ihren echten Namen genannt haben. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand jetzt halt nicht, dass das Buch düster war. Also es war eher so einfach dieser allgemeine Stil,
genau.
Den man vom ersten Buch her kennt, den habe ich eher wiedergefunden vom Düsterkeitsfaktor quasi, also eher nicht düster.
Ja, nee. So,
weil Tintentod war schon sehr düster, ne? Und das fand ich war jetzt halt nicht mehr.
Naja, vielleicht bin ich auch mit der Erwartung ran und deswegen kam mir dann der erste Teil so vor. Aber auch halt diese Sätze, die die Charaktere dann zu sich selber denken, sich so selber fertig machen, da dachte ich mir immer, toll, also irgendwie das bringt ja jetzt auch nichts weiter, wenn sich alle nur selbst fertig machen und nicht miteinander reden und scheiße drauf sind und keine Ahnung.
Ja, es ist halt, jeder hat halt so mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen.
Ja.
Und nimmt das vielleicht zu wichtig, so das eigene Drama. So vielleicht. Ja, wir haben ja gerade schon geredet, dass Orpheus wieder zurückgelesen wurde in die echte Welt.
Ja.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht so ganz verstanden, wie das jetzt genau passiert ist. Also Lilia bringt ja diese Feder, mit der Orpheus die Namen geschrieben hat, die dann die dunklen Geheimnisse enthüllt haben, womit dann Orpheus die Leute erpresst hat, damit sie halt ihm, keine Ahnung, irgendwas bezahlen. So, und jetzt schreibt diese Feder auf einmal Orpheus Geschichte. Warum tut sie das? Weil Lilia mit der Feder geredet hat oder was?
Ja, genau, Lilia hat mit der Feder geredet. Der hat ja auch dann einmal, ich weiß nicht zu wem, gesagt, dass die Feder es leid ist, nur die düsteren Geheimnisse auszuplaudern und sie ja die gesamte Wahrheit kennt und so.
Okay, also die hatte einfach Bock, das zu machen für Lilia. Okay.
Ja, sie hat ihr...
Warum?
Das war schon so ausgemacht. Und im Gegenzug dazu hat Lilia sie dann in den Wind freigelassen, die Feder.
Ja, genau.
Ja.
Also Feder hatte Bock dazu, sag ich.
Es war ausgemacht.
Warum liest Orpheus? Ja, es war ausgemacht, aber wenn die Feder keinen Bock gehabt hätte, das zu machen, dann wäre sie nicht auf den Deal eingegangen. Ja, okay. Das will ich damit sagen. Okay. Warum liest Orpheus das laut vor?
Ich glaube, dass das auch Teil der Magie dann war, weil der dann auch so drin steht. Also erst war er irgendwie so gefesselt, hat dann angefangen, das laut zu lesen, hat es gar nicht so gemerkt und dann konnte er aber auch nicht mehr aufhören. Also es war so, irgendwie gedrängt dazu, das zu tun einfach.
Okay. was auch immer das für eine Magie war und wer jetzt das gewirkt hat. Keine Ahnung, wissen wir nicht.
Ich denke auch die Feder.
Okay, dann nächste Frage. Orpheus hat seine Gabe nicht mehr. Mhm. Wieso funktioniert es dann, dass er in die echte Welt zurückswitcht? Oder ist das auch wieder Magie von der Feder oder von Lilia oder was?
Ich denke, das ist alles Teil davon, ja. Weil ich frage mich da auch, hat Orpheus jetzt dann in der echten Welt die Gabe wieder? Aber ich denke eher nicht. Ich glaube, das wäre jetzt nur so ein Einmal-Ding.
Ja, das wäre halt fatal.
Ja.
Das wäre fatal, Leute.
Ja.
So, und das ist wirklich was, wo ich sagen muss, ich finde das ein bisschen schade an der ganzen Reihe, dass man immer nicht so genau weiß, wie ist das jetzt zustande gekommen? Was war jetzt da eigentlich los? Das war ja genauso, wie wir gerätselt haben bei Tintentod. Warum schafft Orpheus das jetzt halt nicht mehr, was herzulesen?
Ja.
Also, wieso braucht er unbedingt die Worte von Fenollio? Oder bildet er sich's nur ein? Oder, ne? Das haben wir uns ja alles gefragt. Könnt ihr gerne nachhören in der letzten Folge. So, und jetzt kriegen wir ja hier im vierten Band gesagt, er hat seine Gabe verloren, weil er sie zu sehr für seine eigenen Zwecke eingesetzt hat. Was eine richtig tolle Erklärung ist, aber die hätte in Band 3 gehört. Irgendwie, weißt du?
Aber hatte er in Band 3 schon seine Gabe verloren?
Ne, er hatte durchaus das Problem, dass er das Buch Tintenherz nicht mehr hatte und deswegen nichts mehr lesen konnte.
Ja.
Er konnte ja dann nur noch mit diesen Worten was lesen. Also er irgendwie, ich hatte schon das Gefühl, dass irgendwie das immer mehr abnimmt, seine Gabe. Dass es immer schwieriger für ihn wird oder für ihn immer mehr zum Problem wird irgendwie, weißt du?
Ja, aber da hatte ich das Gefühl, dass es wirklich dran liegt, dass er irgendwie Fenollios Worte braucht. Aber ja, vielleicht ist es...
Ja, und jetzt wird aber gesagt, ich weiß gar nicht...
Ja, weil jetzt seine Gabe weg war. Also ich habe das nicht miteinander verknüpft. Aber ja, das stimmt schon. Es kann schon sein, dass seine Gabe immer mehr abgenommen hat.
Ja.
Mit jedem Mal, die er sie falsch verwendet hat.
Genau, dann wahrscheinlich sind halt Fenollios Worte aus Tintenherz quasi noch die mächtigsten Worte gewesen, die diese Welt kennt. Deswegen hat er es noch mit denen machen können. Aber wenn er jetzt halt heute Tintenherz hätte, würde er damit wahrscheinlich auch nichts mehr herlesen können. So würde ich das jetzt halt interpretieren.
Ja.
Und es hat ihm ja auch erst jemand gesagt, dass seine Gabe deswegen abgenommen hat. Ich weiß gar nicht, was die Schülerin von der Schattenleserin oder so.
Ja,
irgendjemand
genau.
hat es ja zu ihm gesagt.
Ja,
und da hat er das erst selber kapiert, dass das ja so ist. Aber irgendwie so, ich als Leser, ich hätte es gerne schon im dritten Teil gewusst.
Ja. Ja.
Oder dass es halt irgendwie einen Zusammenhang dazu gibt, wie man seine Gabe verwendet oder so, weißt du? Dann hättest du dir als Leser denken können, vielleicht hat Orpheus deswegen das Problem, weil er halt das nur für böse Zwecke einsetzt, bliblablub. Liegt wahrscheinlich vielleicht ein bisschen da dran, so. Aber den Hinweis hatten wir halt gar nicht. Also wir haben keine Erklärung zu der Magie, die es gibt. Das
ja,
ist ja nach
genau.
wie vor das Thema.
Das haben wir nicht, ja. Und also ich denke mal, dass Cornelia Funke sich das halt jetzt auch erst überlegt hat, dass seine Gabe weg ist und warum und so.
Ja. Aber ich will doch immer alles ganz genau wissen.
Ja.
So, und jetzt hier die entscheidende Frage. Was ist mit dem Doppelgänger?
Ja, der hat sich ja irgendwie, also Lilia hat ihn ja mit den Wurzeln von irgendeinem Baum gefangen gehalten. Und dann haben sich ja diese dunklen Wespen da wieder rausgekämpft aus dem Körper. Also dieser Doppling besteht irgendwie aus den schwarzen Wespen von der Schattenleserin. Und die sind ja dann weggeflogen. Ich weiß nicht, ob er dadurch dann tot war oder halt aufgelöst, der Doppling, besiegt.
Ich habe es so interpretiert, alles, was die gesagt haben, dass der Doppelgänger nur stirbt, wenn Orpheus selber stirbt.
Ja, das stand, glaube ich, irgendwo oder irgendjemand hat es gesagt.
Ja, und dann dachte ich so, okay, wenn sie schlau sind, dann bringen sie einfach Orpheus um und dann ist der Doppelgänger auch kein Problem mehr. So, und dadurch, dass diese grauen Wespen weggeflogen sind, dachte ich jetzt halt, okay, irgendwo anders setzt sich der Doppelgänger wieder zusammen und das Problem ist noch da.
Ja, das hat ja auch Lilia dann gesagt.
Ja.
Wer weiß, was sie jetzt machen.
Genau, so, jetzt kommt aber dazu, Orpheus ist wieder in die echte Welt. So, was ist denn mit seinem Doppelgänger? Ist er irgendwie so an ihn geknüpft, dass er mit in die echte Welt ist? Also müssen wir jetzt, ganz persönlich, Angst haben? Oder ist der Doppelgänger einfach in der Tintenwelt noch? Oder ist er tatsächlich einfach futsch?
Ja, ich meine, man muss jetzt sagen, die schwarzen Wespen haben ja die Schattenleserin jetzt nicht mehr.
Ja, das stimmt auch.
Also sind sie jetzt wieder frei? Weiß man alles nicht, wie das funktioniert.
Und die ganze Magie von der hat ja auch nachgelassen, nachdem sie gestorben ist.
Ja, genau. Also von dem her
also vielleicht,
haben die deswegen dann aufgegeben. Oder konnten, also vielleicht konnte deswegen der Doppling dann sterben, ohne dass Orpheus tot ist.
Ja, vielleicht.
Ja.
Hoffen wir das. Ich fand das auch sehr spannend, weil hinten im Buch ist ein Interview mit Cornelia Funke. Und da hat sie dann irgendwie so geschrieben, hast du es nicht gelesen?
Nee, das habe ich nicht gelesen.
Okay. Okay. Wir machen ja hier nur einen Podcast, wo wir darüber reden.
Ja,
aber okay,
nein.
Wenn du nicht das ganze Buch liest, ist nicht so schlimm. Ich habe es gelesen und da steht, sie hat also gesagt, dass sie für den dritten Teil Orpheus ein, keine Ahnung, ein schlimmes Ende schreiben wollte und das irgendwie hat der,
vergessen.
Ist der entkommen. So. Ja. Er ist irgendwie entkommen, hat sie gesagt. So. Und deswegen muss das ja irgendwie weitergehen. Also der Grund für das vierte Buch dann. Und jetzt denke ich mir so, hä, hat sie jetzt nicht wieder irgendwie den gleichen Fehler in Anführungsstrichen gemacht? Also sowohl Orpheus, der jetzt halt in der echten Welt ist, und der Doppelgänger wissen wir auch nicht so richtig.
Ja.
Aber es ist doch wieder nicht das böse Ende, was wir für Orpheus uns wünschen. Also Capricorn hat sie sehr schnell erledigt gehabt.
Das stimmt, ja. Und also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass in dem Buch niemand gestorben wäre, ne?
Ja.
Also von dem her hätten sie vielleicht schon einfach Orpheus dann auch töten können sollen. Wie auch immer sie das dann anstellen.
Ja, ich fand das auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig dann mit der Zeit, weil irgendwie alle gestorben sind und dann kommt immer irgendein Charakter und sagt, oh, hast du die Person gesehen? Ich vermisse sie so und so. Ich denke mir, oh mein Gott, also warum bringt sie das denn so? Wenn die aber alle tot sind, also es ist ja voll Verzweiflung und so. Deswegen war mir dann auch irgendwie klar, irgendeiner von denen muss noch leben. Und dann war es halt Ayesha, weil Levin hat ja dann Jehan drauf angesprochen, ständig und so. Und die hat dann, also die Schwester hat dann zumindest überlebt und okay. Ist nicht ganz so grausam, das Kinderbuch.
Ja, ich habe eigentlich schon erwartet, dass alle Kinder oder Mädchen, die da hingebracht wurden, irgendwie da wieder gerettet werden, wieder auftauchen. Keine Ahnung, was mit denen dann ist. Aber okay, dann war es nur die eine, die es geschafft hat. Ja.
Ja, die letzte halt, die war noch nicht ganz tot, ja.
Ich fand's aber ziemlich krass, dass Balbulus Orpheus geholfen hat. Weil ich dachte immer, dass Balbulus schon gut ist und dass er den Eichel hier ja schon auch mag und so.
Ja, aber Balbulus wusste doch gar nicht, was er da macht. Er hat einfach nur diesen Auftrag ausgeführt und gemalt.
Aber er wusste zum einen, dass er Orpheus hilft, von dem er ja weiß, dass er böse ist und so und den eigentlich auch nicht mag. Und er hat dann auch mal gesagt, dass er es verabscheut hat, den Eichelheer malen zu müssen da und dass er den Schwarzen Prinz nicht malen möchte.
Ja, keine Ahnung. Aber es ist halt so Auftrag gewesen. Und er hat ja dafür diese Farben bekommen, ne? Die waren natürlich sehr wertvoll für ihn.
Ja, weißt die Farben, du? Okay, aber dass er auch so gegen Eichelheer und den Schwarzen Prinzen ist, fand ich komisch. Also ich dachte zumindest, dass er auch Fan vom Eichelheer ist.
Ich weiß nicht, also ich weiß nicht mehr genau, wie es drin stand, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, entweder es nervt ihn einfach ein bisschen, weil Violante ja so ein Fan ist vom Eichelheer auch, dass er keinen Bock mehr hatte einfach da drauf. Und über den Schwarzen Prinzen sagt er ja, dass er für ihn einfach nur ein Räuber ist.
Ja.
So. Also das ist halt was er verabscheut. Egal, ob der jetzt ein Held ist oder irgendwie, ne? Das ist ein Räuber für ihn. Und ich meine, Balbulus ist halt einer von der High Society sozusagen, der da auf der Burg lebt, ja, krass bezahlt ist, voll das Talent hat und so. Und der kommt ja auch nie raus aus seiner Burg, weißt
du? Natürlich.
Na? Und für ihn ist es wahrscheinlich auch ziemlich unverständlich, dass Violante diese ganzen Spielleute als Helden feiert und so. Dass sie das, also ich denke mal, das steht für ihn in ziemlichem Widerspruch und dass er halt da auch einfach keinen Bock drauf hat.
Okay.
Das wäre jetzt so mein Gedanke. Aber was ich eher krass finde, Balbulus hat ja gelesen, was im Grauen Buch steht. Also er weiß ja, was da steht. Und da steht ja schon ziemlich eindeutig, ja, das graue Buch, keine Ahnung, nimmt denen alle Farbe da und saugt die auf und so. Und ne, dass er sich nicht irgendwie ein bisschen mehr gewundert hat, was das soll und ob es vielleicht dann irgendwie mit Magie zu tun hat und echt ist.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ob er noch mitbekommen hatte, dass die alle verschwunden sind.
Nee.
Ja, okay. Ja,
nee, ich glaube nicht.
Dann hat er halt einfach nicht dran geglaubt, dass es das gibt oder keine Ahnung.
Aber er muss sich ja gewundert haben, hey, was ist das für ein Buch? Was steht da für eine komische Geschichte drin? Also ich weiß, es stand auch irgendwas dazu drin. Er hat sich schon irgendwie gewundert, aber er hat es irgendwie nicht näher dann hinterfragt oder was auch immer.
Ja, ich glaube, er wollte das nicht hinterfragen wegen den Farben, die er halt dafür bekommen hat.
Ja, das könnte es sein. Ja, es ging ihm halt krass um die Farben so, weißt du? Ich meine, kann man schon verstehen. Was ich sehr seltsam finde, Orpheus sucht ja seit 5 Jahren nach einem Racheplan für Staubfinger. Und dann kommt diese Serafina, eine Schülerin von ihm, und billigt quasi seinen Glasmann mit einem Fluch, dass er Schmerzen hat. Warum macht sie das?
Na, weil Orpheus so blöd zu ihr war und der Glasmann immer alles zertrampelt hat, was sie geschrieben hat und so.
Also die war einfach nur angepisst von dem Unterricht.
Ja.
Und die weiß einfach, dass es diese Schattenleserin gibt und holt sich für so einen Quatsch da dann irgendwelche bösen Sachen von der.
Ja, vor allem zum einen, die traut sich dahin. Zum anderen hat sie dann auch mit einem Mädchen bezahlt. Ja. Ah, nicht, sie hat gesagt, den Ring ihrer Mutter. Aber muss man nicht.
Ach so.
Man muss doch was hinlegen, damit überhaupt jemand kommt. Und dann muss man nochmal bezahlen, oder?
Ach so. Kein Plan. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass an diesem Baum da immer sehr viel Schmuck und so lag.
Ja, das stimmt, ja.
Und irgendwie wurde auch mal gesagt, dass der Baum selber auch Magie hat und man könnte sich auch an den Baum wenden. Aber dass der schon welche zu Holz gemacht hat,
genau,
die nicht gepasst haben.
Ja.
Das wird auch nicht mehr näher dann thematisiert, was das jetzt halt konkret bedeutet. Und
nee,
so.
Nee.
Ja. Naja, okay. Was ich mich noch erinnere aus dem dritten Teil, was ich irgendwie sehr traurig beschrieben fand, war ja am Ende, dass Resa immer noch dieser Vogel ist und dass auch das Kind wahrscheinlich irgendwie dass er halt jede Nacht auch fliegt, Dante.
Genau, ja.
Das wird gar nicht erwähnt in dem Buch. Ich meine, okay, die sind ja auch alle die ganze Zeit nicht da.
Ja, am Ende kommt's vor, weil Ayesha singt dann das Lied und dann steht da bei Resa, dass ihr Lied an eine Schwalbe erinnert oder so.
Ja, okay. Aber man kriegt irgendwie nicht mit, dass die zwei die Nacht irgendwie unterwegs waren oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Ja, oder ich meine, so am Anfang hätte das ja irgendwie vielleicht vorkommen können, wo nochmal so ein bisschen Einführung war, dass die zwei halt irgendwie öfter, also keine Ahnung, oder dass sie ein gutes Verhältnis haben, weil sie halt jede Nacht da, keine Ahnung, rumfliegen oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber es wird so gar nicht thematisiert halt.
Ja, nee, war auch nicht wichtig einfach für das Buch.
Ja, doch, weil halt das im dritten Teil für mich so düster beschrieben war, hätte ich da nochmal irgendwie so was gebraucht.
Ja, aber offensichtlich geht's ihr gut, also.
Ja. Ja, klar geht's ihnen gut, aber es war so düster beschrieben, als wäre das jetzt was Schlimmes, aber es ist ja jetzt eigentlich nichts Schlimmes halt.
Vielleicht kam es auch nicht vor, weil es mit der Zeit nachgelassen hat.
Ja, eben, dann hätte ich das gerne jetzt gewusst halt.
Ach so, ja, dann sehe es einfach so.
Weißt du was, mir fällt das gerade so auf, das ist wie ein Wehrtier, eine Wehrschwalbe ist sie.
Ja, ja, sie gehört doch dann auch zu den Waldfrauen, die sich doch auch in Tiere verwandeln und so.
Ja, da kann man auch so viel weiterspinnen.
Was ich aber eher krass fand in Tintentod, ist ja, Violante ist ja jetzt auf dem Thron von Ombra und ihr Sohn wird dann irgendwann der Nachfolger sein.
Mhm.
Und der ist ja, kommt ja eher nach seinem Großvater so ein bisschen, wird zu böse. Und in dem Buch jetzt wird auch wieder gesagt, dass Jacopo halt immer böser wird, immer mehr wie sein Großvater.
Stimmt, ja.
Da hatte ich mir noch mal mehr, oh mein Gott, wenn Violante tot ist, haben wir das nächste Problem.
Ja, gut. Ich meine, es gibt immer gut und schlecht so, ja. Und es ist jetzt kein Buch, was am Ende sagt, ja, jetzt ist alles super, jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist halt immer noch, es geht weiter. Ich meine, Staubfinger sagt es ja auch. Nein, es ist nicht der Anfang von einer neuen Geschichte. Es geht einfach immer weiter. Nur die Helden wechseln mal. Was ich auch irgendwie sehr schön fand, weil es halt darauf anspielt, dass jetzt halt Staubfinger und der Schwarze Prinz in dem Buch die Hauptfiguren waren.
Ja.
Und Staubfinger das am Ende so ein bisschen thematisiert. So. Fand ich cool. Aber ja, also ich meine, klar, du könntest immer weiterschreiben. Du kannst dir immer noch mehr Geschichten ausdenken in dem Universum. Ja. Richtig.
Ja, das stimmt, ja.
Aber ich muss tatsächlich sagen, so für mich persönlich, ich mag es schon sehr gerne, wenn am Ende alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es muss alles am Ende perfekt sein. Das
ich dachte mir gerade auch. Ich dachte mir, vielleicht finde ich es deswegen so ein bisschen düster, weil nie alles gut ist.
Ja, das kann durchaus sein. Ja, da sind wir halt ein bisschen einfacher gestrickt.
Was ich sehr cool fand. Am Ende von Tinten. Am Ende von Tinten. Nee, warte mal. Wie heißt der erste Band?
Herz.
Tintenherz. Haha. Am Ende von Tintenherz möchte Maggie ja Autorin werden und versucht sie so ein bisschen zu schreiben. Und ich fand es sehr cool, dass sie jetzt am Ende eigentlich ja Autorin ist, beziehungsweise halt ein Buch weitergeschrieben hat, so zu Ende. Das fand ich nochmal cool aufgegriffen.
Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch ein bisschen krass, dass sie sich alle trauen, in das Buch was reinzuschreiben und so, weil irgendwie so erstmal so, wow, da waren wir alle drin gefangen, so, das war voll creepy und alles. Und dann Elinor hängt sich auch noch das eine Bild dann vom Schwarzen Prinzen an die Wand und sowas. Okay.
Ja, es ist halt vorbei.
Ja.
Das Buch ist ja auch nicht mehr grau.
Ja. Ja, ich fand's aber cool halt, dass ein Kapitel drin war, wo halt das Buch so gesagt hat, ich will eigentlich eine Geschichte erzählen und es ist ja alles so düster und grau und so und ich kann keine Geschichte erzählen.
Ja, und die Liebe fehlt und so.
Genau, und am Ende hat es das halt bekommen, das Buch.
Ja.
Ja.
Aber das war dann auch so ein bisschen der Hinweis darauf, was die retten könnte, halt einfach die Liebe.
Hm. Ja, stimmt, ja. Ja, wobei die Figuren das halt nicht wussten oder der Leser wusste das, ja. In dem Interview am Ende sagt Cornelia Funke noch, dass es für sie darum ging, rauszufinden, weil sie halt auch Illustratorin ist, also sie hat ja auch diese ganzen Bildchen da am Ende vom Kapitel immer gemalt.
Ja.
Dass sie irgendwie sich die Frage gestellt hat, was ist stärker, was ist machtvoller, Worte oder Bilder? Dass sie halt so ein bisschen darauf gekommen ist, auf diese Geschichte auch. Und sie schreibt halt dann auch, dass das Buch ihr die Antwort gegeben hat und sie aber, also die Antwort, die Geschichte auf die Frage gibt, ob das Wort oder das Bild mächtiger ist, hat mich überrascht. Aber meiner Meinung nach ist sie die einzig mögliche. Also sie sagt nicht, was die Antwort war. Und ich dachte dann so, hä? Habe ich jetzt was nicht verstanden?
Oh.
Aber wie würdest du das jetzt interpretieren? Was ist jetzt das mächtiger, Bild oder Wort? Worte. Also für mich wäre es jetzt halt Worte, aber ich finde das jetzt nicht so eindeutig.
Okay, ich würde jetzt intuitiv auf Bilder gehen, aber ich hätte auch keine Erklärung dafür.
Ja, das ist das Problem. Es ist irgendwie nicht so ganz klar. Aber ich meine, wir haben halt am Schluss, dass die Bilder halt quasi, also die Bilder haben die ins Grau gezogen, aber es gab eine Möglichkeit, die wieder rauszuholen. Also Bilder nicht so mächtig. Auf der anderen Seite Worte. Worte haben es geschafft, dass Orpheus jetzt halt wieder weg ist in der echten Welt.
Ja, okay.
So dachte ich dann so. Mächtiger.
Ja, aber wir hatten auch schon mal das Problem, dass irgendjemand was geschrieben hat und dann ist es auch nicht so passiert. Oder gab es das? Nee, dann haben sie es immer nur nicht geschafft zu lesen oder so ein Quatsch, ne?
Ja, das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ist das, wo Fenolio Orpheus hergeschrieben hat und gesagt hat, er ist sein Lehrling, bliblablub. Wobei das halt wieder schwammig formuliert war von Fenolio, dem Superhelden. Das war jetzt so das Einzige, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt irgendwie nicht wiedergefunden, dass Orpheus sich als sein Lehrling verhalten hat.
Ja, okay. Ja, dann sind es vielleicht doch die Worte. Und Bilder ist halt doch ein bisschen Interpretationsspielraum einfach, ne?
Ja.
Ah, schwere Frage. Das können wir aber unsere ZuhörerInnen fragen. Was sie denken, was die Antwort auf die Frage ist.
Ja, das können wir machen.
Was denkt ihr, ist mächtiger? Die Worte oder die Bilder?
Ihr könnt jetzt halt unter der Spotify-Folge gerne dazu abstimmen. Außerdem haben wir ein Q&A eingerichtet unter der Spotify-Folge. Da könnt ihr gerne eure Meinung zu dem vierten Teil, die Farbe der Rache, dalassen.
Ja.
Na gut.
Ich muss noch dazu sagen, dass Cornelia Funke das ja auch illustriert hat, dass bei Tintenherz, Tintenblut und Tintentod jeweils immer eine Karte hinten drinnen war. Beziehungsweise, ich weiß nicht, bei Tintenherz vielleicht noch nicht. Aber ich habe diese Karte sehr vermisst, weil jetzt haben wir die neue Stadt da oben und ich hätte schon gerne gewusst, wo man die so einordnet auf der Karte.
Ja. Naja, wir waren ja bei der Burg im See im dritten Teil und wissen dann, dass Orpheus in den Norden geflohen ist. Also es ist halt noch nördlicher, als die Karte überhaupt angezeigt hatte.
Ja. Deswegen hätte ich halt gerne eine neue Karte gehabt.
Ja. Aber es war halt auch nicht so wichtig, weil in Teil 2 und 3 hatten wir halt sehr viele Orte, wo irgendwas gespielt hat, wo die hingegangen sind oder irgendwer war.
Das stimmt.
Und dass man das so als Leser einordnen kann. Okay, jetzt sind sie da eher im Osten, jetzt sind sie da eher im Westen, im Norden, keine Ahnung.
Ja.
So, und das hatten wir jetzt halt hier nicht. Wir wissen einfach nur Ombra, okay. Und dann irgendwo weit im Norden, ein, zwei Wochen weg oder so, liegt Kuniko. Ja.
Ja, das stimmt.
Mehr hast du ja nicht wissen müssen.
Trotzdem habe ich geblättert und dann war ich enttäuscht.
Ja, ich habe auch gedacht, oh, ich bräuchte jetzt unbedingt die Karte. Ja. Okay, dann sind wir jetzt aber durch, ja?
Ja.
Sehr schön. Uns freut es sehr, dass ihr wieder zugehört habt. Ihr könnt uns gerne eure Meinung da lassen, wie ihr den vierten Teil fandet, haben wir gerade schon gesagt. Gerne auch auf Instagram und TikTok. Hä.der.podcast heißen wir dort. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit uns in den Dialog tretet oder mit anderen HörerInnen. Ansonsten bleibt uns nur noch übrig zu sagen, wir freuen uns wieder auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören. Ich glaube, es geht dann schon los mit Weihnachtsfolgen.
Ja, jetzt wird es langsam Zeit.
Könnt ihr euch drauf freuen. Also dann, ihr Lieben, macht es gut. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? 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 Hä?
Also eine Viertelstunde, bevor wir uns angerufen haben, ist mir aufgefallen, dass meine Kopfhörer fast leer sind.
Oh. Ja, aber meine hatten jetzt auch nur 40%.
Bei mir hat er gesagt, 1:45. Also ich meine, das hätte schon gereicht, aber trotzdem halt voll knapp so.
Ja.
Aber er hat jetzt in der Viertelstunde irgendwie 4 Stunden oder so Laufzeit dazu gekriegt. Also richtig gut. Ich bin impressed.
Das ist voll cool. Bei dir sagt er ja immer, wie lange es hält. Bei mir sagt er nur Prozent. Und dann denke ich mir mal, ja. Soll ich mir jetzt aus dem Arsch ziehen, wie lange es noch hält?
Hä, aber das ist ja aber komisch, weil wir haben doch genau das gleiche Modell.
Ja, ich glaube.
Kann man das nicht einstellen dann?
Nee, ich glaube nicht. Ich habe nichts gefunden. Habe ich nicht. Ist es wirklich genau das gleiche oder habe ich.
Wir haben das gleiche Modell, nur du hast die andere Farbe genommen.
Okay. Alter, wieso ist das jetzt nicht verbunden?
Und in der App zeigt er dir da an, wie viele Stunden das hält?
Ich muss gerade mich neu anmelden in der App. Weil der hat das getrennt einfach. So. Also da steht auch 40%. Und wo sollte das stehen, wie lange das noch hält?
Wenn du draufklickst, so sieht das bei mir aus. Und da steht dann, wie lange noch?
Ja, und bei mir steht da 40%.
Okay, ja, dann ist es blöd für dich. Ja, ich muss auch sagen, also eigentlich hält der Akku 20 Stunden, aber wenn ich es voll auflade, dann sagt er jetzt halt immer nur noch 17 Stunden. Also kein Plan, ob der halt der Akku dann einfach schwächer wird.
Ja, scheint so. Aber wenigstens kriegt er es dann mit und sagt nicht einfach. Also er rechnet dann nicht von der Akku-Ding.
Ja, aber vielleicht war das genau das Problem, dass es halt nicht so richtig stimmt, auch oder wenn er weniger sagt.
Ja.
Und dann können sie es mit Prozenten halt genauer sagen. Keine Ahnung. Oder es macht vielleicht auch generell gar nicht so viel Sinn, weil je nachdem, welche Funktionalität du benutzt, hält es unterschiedlich lange. Keine Ahnung.
Okay.
Ja, jetzt legen wir mal los hier, bevor wir wieder irgendeinen Quatsch labern.
Und deine Kopfhörer dann leer sind.
Ja.